der aktuelle Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Evolution. Wie Charles Darwin das Weltbild verändert hat. Die Reise, die Charles Darwin zwischen Dezember 1831 und Oktober 1836 an Bord der Brigg HMS Beagle unternahm, gehört zu den folgenreichsten der modernen Naturforschung. Die auf dieser Reise gewonnenen Erkenntnisse über die Entwicklung und Verwandtschaft der Arten mündeten in sein Hauptwerk mit dem umständlichen Titel On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Mit diesem Buch war die heute verkürzt genannte Evolutionstheorie geboren, die das Weltbild und das Menschenbild nachhaltig verändert hat. Bis heute sorgt sie für ideologisch aufgeladene Debatten mit sogenannten Kreationisten, die die Unvereinbarkeit von Darwins Erkenntnissen mit religiösen Dogmen für den Beweis der Unsinnigkeit der Evolutionstheorie halten. Das FAZ-Audio-Dossier Evolution befasst sich mit der facettenreichen Persönlichkeit Darwins, in der ein großer Teil seiner Theorie bereits in frühen Jahren angelegt war. Folglich beginnen wir mit mehreren detaillierten Blicken auf Darwins Biografie und die Reaktionen seiner Zeitgenossen. Dem folgt ein Besuch in Down House, Darwins einstigem Zuhause. Danach ist es an der Zeit, mit einigen Vorurteilen über den Naturforscher aufzuräumen und das Augenmerk auf aktuelle Weiterentwicklungen seiner Theorie zu richten. Ein Besuch auf den Galapagos-Inseln, wo ein bärtiger, weißhaariger Mann allgegenwärtig ist, darf nicht fehlen. Wir schließen unser Audiodossier ab mit einer Reise an den Baikalsee, wo sich anhand vieler bislang unbekannter Arten die Evolutionstheorie überprüfen lässt und gehen kurz auf die Kritik der sogenannten Kreationisten an Darwins Theorie ein. Da lacht doch der Affe. Charles Darwin prägte unser Bild von der Evolution. Seither reden alle vom Survival of the Fittest. Gegen dieses Missverständnis zeichnete er sein Leben lang an und revolutionierte das Bild vom Tier.
Von Julia Voss. Am 21. April 1868 skizzierte der fast 60-jährige Charles Darwin mit brauner Tusche einen Stammbaum auf ein weißes Blatt Papier. Ein eckig, spitzwinkliges Gebilde, das im Original etwa 12 cm misst. Am unteren Ende des Blattes steht, um wessen Stammbaum es sich handelt. Es ist der Stammbaum der Primates, die Abteilung des Tierreichs, zu der auch der Mensch zählt. Der Eindruck, den diese Zeichnung beim Betrachter hervorruft, ist, dass sich jemand schwer getan hat. Durchstreichungen und Linienkorrekturen überlagern einander. Die Skizze besteht aus mehreren Schichten, Überreste von verworfenen Gedanken. In den oberen Gabelungen des Diagramms scheint der erste Entwurf in gestrichelten Linien durch, deren Verlauf zögerlich auf das Blatt getupft wurde und erst darauf mit durchgehenden Strichen nachgezogen. Es gibt mehrere Verzweigungen, die Darwin zaghaft wie eine Frage auf dem Papier andeutet und dann mit dicken Strichen übermalt. Er zeichnet Balken ein, die im Nichts enden und unbeschriftet bleiben. Dort, wo Namen stehen, wurde die vorherige Bezeichnung in den meisten Fällen durchgestrichen und durch neue ersetzt. Wenn auch nach einigem Ringen, kam er offensichtlich doch zu einem Ergebnis. Zwei Aussagen trifft der Stammbaum in Bezug auf den Menschen. Erstens, dass Gorilla und Schimpanse die nächsten lebenden Verwandten sind. Und zweitens, dass der Mensch nur ein Fall der Primaten ist. Dem Menschen räumt Darwin, anders als Ernst Haeckel in dem im selben Jahr erscheinenden Stammbaum aus der natürlichen Schöpfungsgeschichte, keine herausragende Position ein. Auch im Gegensatz zu Haeckel ließ Darwin das Bild unpubliziert. Er veröffentlichte die Zeichnung von 1868 weder in dem 3 Jahre darauf erscheinenden Buch über die Abstammung des Menschen, noch in der Ausdruck der Gemütsbewegungen oder einer der überarbeiteten Auflagen von Entstehung der Arten aus den 1870er Jahren. Darwins Schweigen reiht sich in andere Fälle ein. In seinem ersten evolutionstheoretischen Werk über die Entstehung der Arten hatte er 1859 so etwa den Menschen ganz ausgespart. Und doch ist wohl kaum ein Schweigen bezeichnender für Darwins Menschenbild als das zum Gorilla, den er als nächsten Verwandten in seine Stammbaumskizze einzeichnete und der im selben Zeitraum zum Inbegriff der Bestie geworden war. Die Stilisierung des größten Menschenaffen zum Monster in den 1860er Jahren war auf die Publikation des Reiseberichts Explorations and Adventures in Equatorial Africa des Afrika-Reisenden Paul Belloni du Chelu gefolgt, der in dem Jahr von einer durch die naturforschende Gesellschaft in Philadelphia und Boston finanzierte Entdeckungsfahrt zurückkehrte, als in England die Entstehung der Arten erschien. Du Chelu behauptete bei seiner Rückkehr, den Gorilla mehrmals in freier Wildbahn gesehen zu haben und beanspruchte damit, der erste westliche Augenzeuge des sagenumwobenen Tieres zu sein. Die zoologische Wissenschaft kannte den Gorilla erst seit 1847, als er anhand von 2 Skeletten in der Sammlung des Naturkundemuseums in Boston beschrieben und von den schon zuvor bekannten Arten Orang-Utan und Schimpanse unterschieden worden war. Lebend hatte den Gorilla vor Du Chelu noch kein westlicher Reisender gesehen. In England veröffentlichte den Reisebericht das Verlagshaus Murray in London, das auch Darwin verlegte, im Jahr 1861. Was mit dem Gorilla, falls er von nun an als Verwandter des Menschen gelten müsse, auf dem Spiel stand, machte Du Chelus Frontispice zu Explorations and Adventures in Equatorial Africa unmissverständlich deutlich. Auf den Betrachter trat dort ein männlicher, zur vollen Größe aufgerichteter Gorilla zu, dunkel, zottig und von furchteinflößenden Ausmaßen. Endgültig abstoßend machte dabei die Erscheinung des zähnefletschenden Gorillas die Reminiszenzen an frühe Paradiesdarstellungen, etwa Albrecht Dürers Adam und Eva von 1504. Du Chelu zeigte den Gorilla in derselben Pose wie Dürer Adam und warf damit die Frage auf, ob eben dieser Affe als neuer Adam betrachtet werden müsse. Der menschliche Vorfahr trat in denkbar schrecklichster Gestalt in Erscheinung. Der Mensch schien endgültig aus dem Paradies vertrieben, an die Stelle seines nackten Leibes war ein schwarzes, pelziges Untier getreten. Die These, der Mensch sei mit dem Tier verwandt, wurde gleichbedeutend mit der Behauptung, der Mensch sei aus einer Bestie geboren. Der Gorilla war das Tier, das alles auf sich vereinte, was der weiße Europäer nicht sein wollte. Grausam, dumm, haarig und schwarz. Eben auf dieses Bild antwortete Darwin im Ausdruck der Gemütsbewegungen seinem letzten Hauptwerk. Genauso überraschend wie deutlich bezog er Stellung zur Tierverwandtschaft, indem er die Beziehung zwischen Mensch und Tier von der entgegengesetzten Seite her definierte. Seine Kritiker hatten ihm vorgeworfen, die Evolutionstheorie würde das Bild vom Menschen auf gefährliche Weise untergraben. Doch das Menschenbild ließ Darwin unberührt. Er zeigte dagegen, dass seine Evolutionstheorie das Bild des Tieres grundsätzlich neu bestimmte und die Bestie keinen Platz darin hatte. Derselbe Zeichner, der Du Chelus Gorilla die grimmige Fratze gegeben hatte, ließ nun in Darwins Auftrag einen Affen die Zähne blecken und diesmal mit dem gegenteiligen Effekt. Das Zähnezeigen, das den Gorilla zum Monster gemacht hatte, drückte den Makaken in Ausdruck der Gemütsbewegungen in Nachbarschaft des Menschen. Die Nähe betonte auf den ersten Blick das Brustbild, eine Bildkonvention aus der Porträtmalerei. Von einer Abbildung zur nächsten legt das Tier den Haarschopf zurück, zieht die Ohren nach hinten, hebt die Augenbrauen leicht an und öffnet mit nach oben gezogenen Lippen den Mund, um einen leisen Laut auszustoßen, sein Lachen. Das große schwarze Gorillagesicht der Drohgebärde wurde so durch ein kleines Lächelndes ausgewechselt. Es war das Gegenbild zum zähnefletschenden Menschenaffen. Darwins Gorilla, der kleine Adam, war ein lachender Schopfmakake. Die Nähe zwischen Mensch und Tier schuf nicht die Bestie, sondern ein lächelnder Affe. In der Naturgeschichte war dieser lachende Affe eine Premiere. Noch nie hatte ein Forscher vorher behauptet, einen Affen lachen zu sehen. Und schon gar nicht hatte jemand vorher das Bild eines lachenden Affen zum Zentrum eines Buches gemacht. Herbert Spencer, der Soziologe und Philosoph, der Darwin die Formulierung »Survival of the fittest« geliefert hatte, war, als er 1861 »The Physiology of Laughter« schrieb, nicht in den Sinn gekommen, dass außer dem Menschen noch jemand in Gelächter ausbrechen könnte. In Darwins Buchillustrationen von Ausdruck der Gemütsbewegungen jedoch lachten Mädchen, Hunde und Affen. Im Text fügte er Berichte von lachenden Orang-Utans und Schimpansen hinzu. Ein weiteres Bild zeigte einen Schimpansen aus dem Londoner Zoo, der schmollend die Lippen nach vorne schiebt. Das viktorianische Bürgertum hielt damit eines der fröhlichsten Bücher der Wissenschaftsgeschichte in Händen. Im Bild sahen Darwins Leser lächelnde Mädchen, die ihre Töchter hätten sein können, die Hunde und Katzen ihrer Wohnstuben, Schwäne aus dem Hyde Park, Affen aus Regent's Park, plärrende Kleinkinder und einen posierenden Londoner Studiofotografen. Während Haeckel nicht gezögert hatte, Australier oder Afrikaner zum Bindeglied zwischen Affe und Mensch zu erklären, beruhte Darwins visuelles Argument auf der Beobachtung, dass die Engländer ihren Haustieren ähneln. Wilde Tiere zeigten seine Bilder ebenso wenig wie außereuropäische Völker. Die Bilder straften Lügen, was seine schärfsten Kritiker immer wieder gegen ihn ins Feld geführt hatten. Die tierische Verwandtschaft degradiere den Menschen. Bei Darwin adelte er das Tier. Die Verbindung zwischen Mensch und Tier schuf nicht der animalische Mensch, sondern das menschliche Tier. Die Faszination am Affen als Bestie blieb dennoch. In der berühmten Skulptur des französischen Bildhauers Emmanuel Frémiet, Der Gorilla, die auf der Münchner Kunstausstellung 1888 ausgezeichnet wurde, erbeutet er brüllend eine weiße, sich vergeblich wehrende Frau. Die Karriere von Duchelus Gorilla zum King Kong des 20. Jahrhunderts war damit vorbereitet. Der größte Gegner dieses Bildes vom Affen war allerdings der Begründer aller Affentheorien, Charles Darwin. Erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 8. Juni 2007.
Evolution. Wie Charles Darwin das Weltbild verändert hat. Das vollständige FAZ-Audio-Dossier finden Sie zum Beispiel bei faz-audio.de.